am Jahresschlussgottesdienst. Am Jahresende schaut man ja gern zurück und man bewertet vielleicht so ein bisschen, wie ist das Jahr gewesen, was hat es alles gebracht und was ist gut gewesen, was ist nicht so gut gewesen. Ich bin dafür, wir schauen heute Morgen lieber nach vorne. Wir überlegen uns, wie kann das nächste Jahr, wie wird 2020 das Knallerjahr, was können wir tun, damit es wirklich gut wird, was können wir vielleicht ändern, damit es noch besser wird, wie es 2019 und mir ist die Perspektive nach vorne ist mir immer viel lieber als die Perspektive nach hinten. Und ich wünschte mir, dass ich 2020 noch effektiver und vielleicht auch ein bisschen gelassener und ein bisschen besser noch erleben könnte als 2019, auch wenn 2019 jetzt in keinem Fall schlecht gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die wie soll man sagen, so, wenn es um spannende Sachen gehen, in sich ruhen, so irgendwie souverän sind. Manchmal habe ich so das Gefühl, es gibt so Menschen, die stehen über allem. Und wenn es so ins neue Jahr geht und an die ganzen Herausforderungen, die lässt nichts irgendwie aus der Ruhe bringen. Und auch wenn es stressig wird, dann ruhen die Personen irgendwie in sich selber. Manchmal hat man so das Gefühl, die stehen fast über den Dingen, obwohl sie im Alltag irgendwie total integriert sind und im Alltag leben. Ich weiß nicht, kennt ihr auch so Leute? Also ich würde mir wünschen, mit so einer gewissen Gelassenheit nach vorne zu gehen. Und deshalb habe ich auch für heute mit der Perspektive auf 2020 den Titel gewählt, den Alltag gelassen bewältigen. Das heißt nicht langweilig, das heißt nicht irgendwie zurückgelehnt und nur mit Halbgas, sondern eher umgekehrt, mit absolutem Vollgas, aber trotzdem gelassen bewältigen. Und ich habe im Alten Testament einen Mann gefunden, der, finde ich, sehr viel Gelassenheit ausstrahlt. Und ich möchte euch einen Vers nennen, der aus einem Psalm von ihm stammt, Psalm 37, Vers 5. Der heißt in der moderneren Übersetzung: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn, er wird es richtig machen. Also wenn du in der Gesinnung 2020 angehen kannst, dann ist das super. Vers 5 in der Lutherbibel, dann kennt ihr den Vers wahrscheinlich eher: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist etwas, das jemand mit viel Lebenserfahrung geschrieben hat. Das ist nicht so hoppla hopp mal dahergesagt, sondern in demselben Psalm sagt, und er ist von David geschrieben: Ich schreibe euch heute im Alter. Also da scheint sich schon einige Erfahrung angesammelt zu haben, aufgrund dessen er dann sagen kann: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn, er wird es richtig machen. Jetzt ist das ja so eine Sache mit den Alten, die einem schlaue Dinge sagen, gell? Also ich kann mich erinnern, als ich jung war, da hieß es: Uwe, zieh dich anständig an, keine Jeans im Gottesdienst, benimm dich anständig, ein Christ tanzt nicht, raucht nicht und ein Christ hört schon gar nicht die Art von Musik. Und die ältere Leute, Älteste, haben versucht, mir den Weg zu zeigen. Als ich zum Traugespräch zu unserem Pfarrer gegangen bin mit Renate, da hat er uns eher abgeraten, weil wir sind 7 Jahre vom Alter auseinander, meine Eltern und auch Schwiegereltern, und ich will ihnen da nicht böse tun, sondern das ist ein Stück weit natürlich auch verständlich. Glaube ich, hätten eher jemand anderen für mich oder für sie im Auge gehabt. Und ich habe an der Stelle sagen müssen: Es ist mir wurscht, was die Alten sagen. Ich mache, was ich für richtig halte und für was ich die Verantwortung habe. Und an der Stelle mit Renate habe ich 100% recht gehabt. Und da bin ich froh, dass wir schon 35 Jahre verheiratet sind. Aber an anderen Stellen muss ich ehrlich auch sagen, ich kann mich gut daran erinnern, dass Ältere mir gesagt haben, als wir kleine Kinder hatten: Genieß die Zeit, solange die Kinder noch so klein sind. Und ich als Junger natürlich, Aufbau von der Arbeit, da hast du 100.000 Sachen im Kopf und Herausforderungen ohne Ende. Und du hast fast das Gefühl, es war ein Fingerschnippen und die Kinder sind aus dem Haus, sind beide Töchter schon verheiratet. Und die Zeit, wo wir Kinder genießen konnten, ist sowas von schnell vorbei. Und wenn ich jetzt meiner Tochter sage, gell, genieß die Zeit, wenn die Enkelin klein ist, eben, genau. So geht's dann. Und so ging es mir damals auch. Und ich glaube heute, ich würde hoffentlich auf den Rat Älterer besser hören und die Zeit noch mehr genießen mit den Kindern, weil Ältere einfach dann ein Stück weit mehr Erfahrung haben. Also ich möchte euch Mut machen heute Morgen, dass wir nicht sagen, na komm, lass den alten David reden, sondern dass wir hellhörig werden auf das, was er mit viel Lebenserfahrung uns weitergeben möchte. Er sagt uns, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn, er wird es richtig machen. Das ist ein Vers rausgepickt aus dem Psalm und der Psalm ist relativ lang und er beschreibt in dem Psalm den Menschen, der genau das tut. Und ich zeige euch mal, wie diese Person dann beschrieben wird, die das tut. Da heißt es, Gott wird ihm geben, nach was er sich sehnt. Gott schützt und hält ihn. Das zieht sich als Botschaft fast durch den ganzen Psalm, durch viele Verse. Da steht auch, in Hungersnot wird er satt werden. Also Gott wird für ihn sorgen. Wir lesen, er wird das Land besitzen. Also er wird wohlhabend sein, es wird ihm gut gehen. Eine Fülle an Frieden und Glück wird er erleben, steht dort. Er kann, weil es ihm so gut geht, großzügig zu anderen sein. Er kann sicher und konsequent seine Ziele verfolgen. Man wird ihn ehren, wenn er so lebt, wie wir von ihm lesen. Und seine Nachkommen werden sogar durch ihn gesegnet sein. Er hat ein ewiges Erbe. Auf ihn wartet eine Zukunft in Frieden. Also ist der Hammer, wenn man das über die Person liest, die den Rat von David berücksichtigt. Wenn das wahr ist, dass das wirklich so funktioniert, dann ist das doch genial. Also da wäre ich auch gerne so eine Person, wie David ihn an der Stelle beschreibt. Und das klingt einfach. Das klingt so, als ob alles glatt geht und alles easy peasy und keine Herausforderungen und Nöten und so. Aber wenn wir das Leben von David anschauen, dann ging es ihm an vielen Stellen natürlich ganz anders. Als junger Mann wurde er zum König schon gesalbt und zu Lebzeiten noch des damaligen Königs Saul. Und der hat natürlich logischerweise um seine Macht und um seine Stellung gefürchtet und hat David jahrelang verfolgt, hat immer wieder versucht, ihn umzubringen. David war immer wieder auf der Flucht, oftmals dem Tod näher als dem Leben. Und ich glaube, dass er in dieser Spannung, in dieser Schwierigkeit immer wieder erlebt hat, ganz praktisch, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau ihm und er wird's wohl machen. Wenn wir an David und Goliath denken, ist ja auch so diese berühmte Geschichte von David, da kommt dieser große Philister mit dem ganzen Heer und verspottet die Israeliten bis aufs Äußerste und keiner traut sich diesem Schandmaul, diesem großen Riesen entgegenzutreten, bis, und wir lesen das, dass David fast der Kragen platzt, der David hält einfach nicht mehr aus, dass jemand seinen geliebten Gott so bis aufs Geht nicht mehr verlästert und schlecht redet und er nimmt die Herausforderung an und sagt, ich wäre ihm jetzt, das denkt er sich dann des Weiteren. Und da er kein Soldat ist, sondern Schafhirte, passt ihm keine Rüstung und nur mit seinem ganz normalen Gerät, das er sonst beim Schafhüten dabei hat, rennt er auf Goliath los und während er auf ihn losrennt, ruft er, alle hier sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer nötig hat, um uns zu retten. Und er schmeißt seinen Stein und er tötet Goliath. Auch hier erlebt er wieder, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn. Und das musste er an der Stelle mit Sicherheit. Dann wird alles wohl. Wenn ich jetzt schon so positiv über David rede, dann muss man natürlich auch ehrlich gestehen, dass er einen großen Fehler in seinem Leben gemacht hat, als er bei einer Schlacht zu Hause geblieben ist, gelangweilt auf dem Dach rumläuft und seine hübsche Nachbarin, die am Baden ist, sieht und mit ihr Ehebruch begeht, weil er es kann. Weil er König ist, weil er sich's erlauben kann und sogar den Ehemann umbringt, damit das eher noch vertuscht wird und nicht an die Öffentlichkeit kommt, er den Konkurrenten ausschaltet. Dramatisch, wie eine Person, die das gelernt hat und die sich auf Gott verlassen will, so daneben langt und so schlimme Schuld auf sich lädt und damit leben muss, bis jemand kommt und ihn auf seine große Schuld aufmerksam macht und ihm hilft, diese Schuld loszuwerden, er bei Gott um Vergebung bittet und wieder neu als König vorangehen kann. Und am Ende dieses dramatisch tragischen Erlebnisses steht wieder dieses Wissen: Überlass dem Herrn die Führung deines Lebens und vertrau auf ihn. Er wird's richtig machen. Und das gilt eben auch dann, wenn nicht alles glatt geht. Ich möchte mit euch jetzt den Weg dorthin, den er beschreibt, das ist ja der Vers 5, den ich jetzt gerade die ganze Zeit zitiert habe, mit euch mal die Verse 1 bis 4 anschauen, in denen er ganz konkret sagt, was kann ich tun, bis es dahin kommt, dass ich sagen kann, verlass dich ganz auf den Herrn und überlass ihm alles. Also quasi so die Tipps zur Gelassenheit, die er gibt. Der erste Tipp, den er gibt, lesen wir in Vers 1. Da heißt es, reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. In Vers 7 steht noch, gerate nicht in Zorn. In Vers 8 steht, lege deine Wut ab. Also das scheint etwas ganz Praktisches bei ihm zu sein. Reg dich nicht auf. Wenn du gelassen das Jahr 2020 erleben willst, dann ist der erste Rat, reg dich nicht auf. Manchmal gibt es ja so Leute, ich vergleiche das immer gern mit so einem Luftballon, die blasen sich auf und die machen ein Terz. Und wenn irgendetwas ist, dann wird dieser Mensch, der Kopf wird immer wie dieser Luftballon, immer röter. Und es gibt ein Riesending um die ganze Geschichte, die er macht. Und wenn man dann die Luft irgendwann mal draußen ist aus dem Ballon, dann liegt das Ding so völlig, völlig verkladdert und verknatscht irgendwie am Boden. Also das ist manchmal finde ich, so ein Bild für jemanden, der sich aufregt. Dieses Aufblasen, dieses Machen, dieses Tun, am Schluss ist die Luft raus, du liegst am Boden völlig verknittert und es hat im Prinzip zu nichts geführt. Also David ermutigt uns dazu, reg dich nicht auf. Und er redet hier im Speziellen, reg dich nicht auf über Menschen, die gar nicht nach Gottes Prinzipien leben. Also den Ungläubigen wird dort genannt. Also die ganz andere Antriebe, ganz andere Werte, ganz andere Schwerpunkte haben. Es macht keinen Sinn, sich darüber aufzuregen, weil sie einfach ganz anders getaktet sind, weil sie ganz andere Ziele haben. Und ich weiß, also ich bin eher ein ruhiger Mensch, mir fällt das vielleicht leichter, manch einem von euch fällt es vielleicht nicht ganz so leicht, sich nicht aufzuregen. Wenn ich in Deutschland zum Beispiel die fortschreitenden rechtsradikalen Tendenzen beobachte, dann kann ich nicht sagen, das regt mich nicht auf, dann fällt mir das wirklich schwer. Wenn ich die populistische Politik von Trump sehe, dann fällt es mir schwer, mich nicht aufzuregen an der Stelle. Aber das geht euch vielleicht im Alltag auch so. Der Nachbar irgendwie um 10 Uhr hat immer noch Musik und Party an und um 11 Uhr immer noch und du bist vielleicht sogar schon mal drüben gewesen und es ist immer noch nicht fertig. Also das passiert uns ja oftmals auch im Alltag, dass es schwierig ist. Wieder kein Parkplatz vor der Tür in der Straße irgendwo oder die Schlange im Einkaufszentrum. Es ist immer so, du erwischst immer die falsche Schlange. Das geht ja nicht nur mir so, das geht euch so. Ist komisch, sind immer die Falschen. Sich nicht aufzuregen, ist manchmal nicht so einfach, aber David ermutigt uns an der Stelle, uns nicht aufzuregen. Er sagt sogar in Vers 8, lass dich nicht hinreißen zu Wut und Zorn, ereifer dich nicht, wenn andere Böses tun, sonst tust du am Ende selber noch Unrecht. Also das ist der erste Rat, den er gibt, reg dich nicht auf. Der zweite Rat ist, gib Neid keinem Raum. Im Vers 1b, dem zweiten Teil vom ersten Vers, heißt es, beneide die nicht, die Unrecht tun. Neid ist so ein richtig, finde ich, ist so wie ein Krebsgeschwür. Wenn du Neid Raum gibst, dann frisst Neid richtig um sich. Und wenn Neid um sich frisst, dann bist du meistens selber der, der den größten Schaden dabei hat, weil du immer vergleichst und im Vergleichen den Kürzeren ziehst. Und David ermutigt uns hier, sei nicht neidisch. Gib Neid gar keinen Raum. Wenn du das Gefühl hast, dein Arbeitskollege, hey, so blöd, der verdient fast das Doppelte wie ich. Das darf doch nicht sein. Und kann man überhaupt so viel besser arbeiten als ich, dass der so viel verdienen kann? Wie kann denn das sein? Und du kannst dich verrückt machen dabei und du kannst mega unzufrieden werden mit dem. Du kannst an der gleichen Stelle aber auch sagen, hey, ich habe noch nie so viel verdient wie heute oder wie in dem Monat. Und ich freue mich über das Gute, das ich habe und dass ich sogar noch so viel habe, dass ich weitergeben kann. Also das entscheidest du in deinem Herzen, ob du Neid Raum gibst und in deinen Gedanken oder ob du eher Dankbarkeit Raum gibst. Weißt du, kennst du auch so Situationen, wo Neid wurmt? Ich glaube, das kennen wir alle. Und David gibt uns da den Rat, gib Neid keinen Raum. Denn mehr haben, Reichtum, macht ja oftmals nicht glücklich. Das sagt David in dem gleichen Psalm. Er sagt, lieber wenig besitzen und tun, was Gott will, als in Saus und Braus leben und Gott verachten. Also, gib Neid keinen Raum. Den dritten Rat, den er gibt, heißt, vertrau ganz auf Gott. Und da gehe ich jetzt relativ schnell weiter, da kommen wir später nochmal auf diesen Punkt zurück, da sage ich später noch was dazu. Der vierte Rat ist, tu Gutes. Ganz einfach, ohne große Erklärung, tu Gutes. An anderen Stellen in der Bibel lesen wir davon, dass Menschen an der Art und Weise, wie wir leben, erkennen, dass Jesus in uns lebt. Ich glaube, dass das genau an der Stelle ist, wenn wir Gutes tun. Wenn Menschen sehen, bei der Person, bei ihr, bei ihm ist etwas anders. Paulus redet da mal davon, dass wir einen Brief sind, einen Brief Christi geschrieben und andere lesen quasi den Brief an der Art und Weise, wie wir leben. David sagt in dem Zusammenhang auch, der Mensch, der nach Gottes Willen lebt, ist großzügig und gibt. Tu Gutes an der Stelle. Großzügig sein, weggeben, anderen eine Freude machen. Ich habe gerade gelesen von dem Weihnachtsangebot, das die Gassenküche gemacht hat. Vielleicht habt ihr es auch gelesen in der Thurgauer Zeitung mit Foto und allem. Ich finde das fantastisch, wenn Menschen sich in der Sinne engagieren, wenn sie dienen, wenn sie Personen, denen es nicht gut geht, die alleine sind, einsam sind oder sonst was, helfen, gerade über Weihnachten. Das hat mich sehr berührt, die Leute, die an dieser Aktion mitbeteiligt waren. Und da ganz deutlich in Frauenfeld zeigen hier, wir tun Gutes. Nicht wegen uns, sondern wegen den anderen investieren wir uns. Vers 27 sagt er noch, lass das Böse, tu Gutes. Also das wiederholt sich mehrfach in dem Psalm, ist einer der Ratschläge, die er gibt. Jetzt der nächste Ratschlag, der ist sehr merkwürdig. Der heißt, bleibe im Land. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon so fortgeschrittene Klimaschutzpolitik ist, darf niemand mehr mit dem Flieger fliegen oder, gell, ihr Wohnmobilfahrer da, alle mit dem Wohnmobil daheim bleiben. Schweiz ist das schönste Land, das wissen wir sowieso. Aber nein, das ist natürlich etwas ganz anders gemeint in dem Zusammenhang. Und zwar ist wichtig, an der Stelle sich zu vergegenwärtigen, das Volk Israel lebt zu der Zeit im verheißenen Land. Gott hat sie aus Ägypten, aus der Unterdrückung rausgeführt in das verheißene Land, in das Land der Freiheit. Und dort leben sie jetzt. Und die Ermutigung, bleib im Land, das heißt quasi für das Volk Israel in dem damaligen geschichtlichen Zusammenhang, halt fest an den Verheißungen, die ich dir gegeben habe. Halt fest an dem Geschenk, das du von mir bekommen hast in der Form des verheißenen Landes. Und das heißt für uns, vertrau den Verheißungen, die ich dir gegeben habe. Halt daran fest, lass deinen Mut nicht fallen, zweifle nicht an dem, was ich dir versprochen habe, sondern halt daran fest, bleib in diesem Raum der Verheißung, die ich gegeben habe. Der sechste Punkt, sei zuverlässig und treu. Also auch wieder ganz einfach. Ich liebe so praktische Psalmen. Da weiß man gerade, woran man ist. Ich finde, mit Personen zusammenzuarbeiten, die zuverlässig und treu sind, also das ist etwas Schönes. Wenn eine Person sagt, ich komme um 11 und sie kommt dann auch tatsächlich um 11, das ist etwas Schönes. Wenn jemand sagt, ich bin in dem Team mit dabei und ich arbeite damit, und die Person arbeitet dann auch in dem Team mit und ist dann da und am Ball, wenn es darum geht. Der Ehemann, der Ehefrau versprochen hat, mit ihr durch dick und dünn zu gehen, der hält sich an das vereinbarte Budget, das sie als Familie miteinander definiert haben, und geht dann nicht einfach oben drüber, sondern er ist treu, er ist zuverlässig, er hält sich an das. Als Ehepartner habe ich meiner Partnerin Treue geschworen. Zuverlässig und treu zu sein, heißt, mich erst gar nicht in die Gefahr zu begeben, dass da was schief gehen könnte, dass ich eventuell untreu werden könnte. Also sei zuverlässig und treu. Ich glaube, dein Umfeld wird stark profitieren davon, und ich glaube, du selber wirst davon profitieren, wenn wir das auf die Reihe kriegen. Der nächste Rat, lass Gott die Quelle deiner Freude sein. Luther übersetzt das anders. Luther sagt an der Stelle, habe deine Lust am Herrn. Also da, wo ich Freude rausziehe, da, wo ich begeistert bin, das, was mein Blut in Wallung bringt, das, was mich beschäftigt, das, was mich umtreibt, das soll Gott an der Stelle sein. Wenn ich an meine Tochter denke, früher, wenn es um ein Eis ging, wenn die Lust auf ein Eis hat, ich glaube, die hat alles getan. Die hat Rosenkohl versucht zu essen und alles Mögliche, weil danach ein Eis versprochen war. Weil sie so Lust drauf hatte, weil das so viel Energie für sie freigesetzt hat. Wenn ich im Sommer in den Garten komme irgendwo und da riechst du schon das brutzelnde Steak, da denke ich, du Mann, super, ich bin genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das nimmt irgendwie die Sinne in Beschlag, und das Wasser läuft einem schon im Mund zusammen und so. Das steuert einen förmlich. Das ist das, was David an der Stelle uns auch rät. Lass Gott die Quelle deiner Freude sein. Hab deine Lust am Herrn. Das sind diese sieben Hinweise, Hilfestellung, die uns David vor diesem grandiosen Vers, den ich eingangs zitiert habe, gegeben hat. Nochmal ganz schnell zusammengefasst. Reg dich nicht auf. Gib Neid keinen Raum. Vertrau auf Gott. Tu Gutes. Bleib im Land. Also halt die Verheißung fest. Sei zuverlässig und treu. Und lass Gott die Quelle deiner Freude sein. Und jetzt kommt die erste Verheißung, die es in dem Psalm gibt. Und diese großartige Verheißung ist der Knaller. Die heißt, er wird, also David redet über Gott, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. So als rationaler Schweizer sagt man, ja komm jetzt, das kann ja gar nicht sein irgendwie. Das ist ja schon ein wenig übertrieben an der Stelle. Aber ich will das an der Stelle gar nicht kleinreden. David sagt das aus seiner Erfahrung heraus. Er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was wünschst du dir für 2020? Der Herr wird dir geben, was dein Herz sich wünscht, steht an der Stelle. Verspricht er. Ich denke, hilfreich ist sicherlich, dass wir realisieren, vor diesem Versprechen stehen die Verhaltensweisen, die uns helfen, die an unserem Herz und an unserem Verstand arbeiten. Und wenn wir mal Gott die Freude und die Quelle unserer Freude gemacht haben, wenn unsere Lust an ihm ist, dann werden sich vielleicht auch manche Wünsche verändern. Und dann wird es so sein, wie David an der Stelle uns sagt, er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Nach dieser grandiosen Verheißung kommt der Vers, den ich anfangs schon zitiert habe. Das ist jetzt die Übersetzung von Martin Luther. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoff auf ihn, er wird's wohl machen. Das ist quasi so der Kernvers in diesem Psalm, um den sich alles dreht. Und der Vers, den kennt ihr bestimmt, vielleicht aus dem Konfunterricht oder so. Der Paul Gerhardt hat ein Choral geschrieben, 1656. Der heißt, befiehl du deine Wege. Und der orientiert sich an der Luther-Übersetzung und an diesem Psalm. Und er hat 12 Strophen geschrieben. Dieser Choral wurde später zu einem Teil der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Und viele andere haben später diesen Vers in ganz unterschiedlichen musikalischen Formen vertont, weil das einfach so eine grandiose Aussage ist, die dieser Vers macht. Ich musste im Konfirmandenunterricht, ich weiß nicht, wie viele Strophen von dem Lied auswendig lernen. Keine 12, aber wahrscheinlich so die ersten 3, weil man wusste irgendwie, da steckt so viel Wahrheit drin. Und schon in der Bibel wurde dieser Psalm 37 sehr kunstvoll, literarisch getextet. Und zwar hat David das so gemacht, dass er beim hebräischen Alphabet bei A angefangen hat und der erste Vers ist mit A, der zweite mit B, der dritte mit C beginnt und der vierte mit D und so weiter. So geht der ganze Psalm sehr kunstvoll getextet durch. Und Paul Gerhardt hat sich daran orientiert. Ihr seht hier, ich hoffe, ihr könnt es lesen, die 12 Verse von diesem Psalm. Und er macht es genau gleich, wie David das damals gemacht hat. Er nimmt im Prinzip immer das erste Wort der Strophe. Und wenn ihr die weiß markierten Worte lest, dann könnt ihr im Prinzip diesen Psalm 37, Vers 5 in etwa passt es. Also man hat sich da sehr viel einfallen lassen, war da sehr kreativ in der Art, weil man eben wusste, das ist so eine wichtige Tatsache. Und deshalb liegt mir das am Herzen für 2020, wenn wir jetzt kurz vorm Start sind, dass wenn wir das auf die Reihe kriegen, wenn wir das beherzigen, glaube ich, dann sind wir schon sehr weit. Wir erhalten 2 Aufforderungen in diesem Psalm. Die erste Aufforderung ist, überlass dem Herrn die Führung deines Lebens oder wie es Luther sagt, befiehl du deine Wege. Und mit der Grundsatzentscheidung beginnt alles. Wer hat die Führung im Leben? Wenn das mal klar ist, dann wird sich auch vieles anderes klären. Als unsere beiden Töchter geheiratet haben, beide waren tanzbegeistert und am Abend bei der Hochzeitsfeier, da wurde immer getanzt und Renate und ich, besonders ich, bin der Obertänzer und ich musste immer erst noch einen Tanzkurs nehmen, bevor es an die Hochzeit ging und Renate dann auch und wir haben miteinander dann irgendwie versucht, dass wir uns gegenseitig nicht auf die Füße stehen und nicht den ganzen Saal anrempeln, währenddem wir da versuchen, die Kurve zu kriegen und wir mussten uns manchmal sagen, hey, wer führt jetzt eigentlich? Also führe ich jetzt oder wenn ich es nicht kann, führt sie jetzt und ich lasse sie führen, aber in jedem Fall ist klar, einer muss irgendwie führen, weil sonst endet die ganze Geschichte im Chaos. Und wenn sich die Brauteltern blamieren, dann ist das immer irgendwie blöd. Und ich glaube, so ähnlich ist das an der Stelle auch. Es muss einfach mal klar sein, wer führt. Darf Gott führen? Ist er Nummer 1? Darf er dir sagen, wo es lang geht? Was richtig ist und was falsch ist? Und wenn wir ihn führen lassen, dann, glaube ich, gelten auch all die anderen Dinge, die wir in diesem Psalm gelesen haben. Die zweite Aufforderung heißt, vertrau auf ihn und hoff auf ihn. In Vers 7 heißt es dazu noch, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Ruhig zu sein, warten, bis er eingreift. Das hat etwas mit Vertrauen zu tun, weil ich weiß, er wird irgendwann reagieren. Und Vertrauen, das ist das Schwierige, Vertrauen kann man nicht befehlen. Ich kann dir nicht sagen, du musst mir vertrauen, sondern du wirst mir wahrscheinlich erst dann vertrauen, wenn du eine gewisse Erfahrung mit mir gemacht hast. Wenn eine Beziehung gewachsen ist, wenn man so ein bisschen weiß, wie tickt der und so weiter, dann lerne ich zu vertrauen. David sagt, und ich kann das dick unterstreichen, Gott wird unser Vertrauen nicht enttäuschen. Er wird zu uns stehen durch dick und dünn. Und dazu möchte ich das Lied von Paul Gerhardt jetzt gerade nochmal bemühen. In einer der Strophen heißt es, mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Ist jetzt nicht gerade hütiges Deutsch, gebe ich zu, aber es wird klar, also mit Sorgen und mit Grämen, da kommst du überhaupt nirgends hin. Sorgen bringt nichts, also das Gegenteil von Vertrauen. Wenn ich mich innerlich wundreibe, indem ich Szenarien durchspiele, was alles passieren könnte, wenn und wie ich reagieren würde und könnte, damit reibe ich mich innerlich nur auf. Und in der Bibel gibt es viele Hinweise und viele Hilfestellungen dazu, dass wir uns nicht sorgen sollen. Philipper 4, Vers 6 ist eine der ganz wichtigen Stellen, wo Paulus schreibt, macht euch keine Sorgen, ihr dürft Gott um alles bitten, sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Und er schreibt das aus dem Gefängnis. Ohne dass er weiß, komme ich hier jemals wieder raus. Also macht euch keine Sorgen, vertraut mir, glaubt, dass ich verlässlich bin. Und dann kommt diese Verheißung, er macht alles wohl. Das ist wieder so dieses Hollywood-mäßige, ja, es gibt's ja fast nicht. Er macht alles wohl. Doch, er macht alles wohl. Er macht nicht alles so, wie ich es mir vorstelle. Aber er macht alles wohl. Und ich glaube, das ist mit der Grund, dieses Wissen, er macht alles wohl, warum der Choral von Paul Gerhardt eine hohe Glaubwürdigkeit hat. Ich lese euch ein paar Facts aus seinem Leben vor, die helfen, mit zu verstehen, was ich damit meine. Dass Paul Gerhardt, der nach Martin Luther populärste Liederdichter der evangelischen Kirche und Befiehl du deine Wege das wohl berühmteste Trostlied wurde, liegt außer an der lyrisch-geistlichen Qualität sicher am Leben des Liederdichters. Mit 12 Jahren verliert Paul Gerhardt seinen Vater, mit 11 die Mutter. 1637 brandschatzen die Schweden im Dreißigjährigen Krieg seinen Heimatort. Paul Gerhardts Bruder stirbt an den Folgen der Misshandlungen. Die Universität Wittenberg, an der er Theologie studiert, muss 1640 wegen Hunger und Pest geschlossen werden. Infolge leerer Kirchenkassen findet der begabte Paul Gerhardt erst mit 44 Jahren eine feste Anstellung. Von den 5 Kindern aus seiner Ehe mit Anna Maria Berthold sterben 4 im Säuglingsalter und als Kleinkinder. 1666 wird Paul Gerhardt vom preußischen Kurfürst Friedrich Wilhelm seines Amtes enthoben. 2 Jahre später stirbt seine Frau. Wie kann man in so einem Leben sagen, und er macht alles wohl? Ich glaube, das kann man nur, wenn man fest auf Gott vertraut. Wenn man festhält, er macht keine Fehler. Auch wenn es von außen so aussieht. Er macht keine Fehler. Er ist vertrauenswürdig. Er trägt durch. Ich glaube, dass das mit zusammenspielt, dass dieses Lied von ihm so bemerkenswert ist, weil das Leben von ihm den Text so dick unterstreicht. Wir werden morgen meine Tante beerdigen, die an Krebs innerhalb von 3 Monaten gestorben ist. Und sie ist gläubig gewesen und wir waren immer wieder bei ihr gewesen, bis zum letzten Tag besucht. Und auch da konnten wir ihr und durften wir ihr immer wieder zusprechen, er macht alles wohl, du fühlst jetzt nicht. Und man merkt den Schmerz und das Leid und alles. Aber er macht alles wohl. Und sie durfte wirklich auch ruhig einschlafen dann und nach Hause zum Herrn gehen. Und ich finde, das ist so gewaltig. Wenn die Führung stimmt, wenn du weißt, Gott ist derjenige, der mein Leben in der Hand hält und ich kann ihm vertrauen, dann kann kommen, was will. Dann kann im 2020 kommen, was will. Er wird es wohl machen. Und dann gilt das Versprechen, dass er auf die Wünsche meines Herzens hört und dass ich in guter und in enger Gemeinschaft mit ihm vorwärts gehen kann. Und dazu möchte ich euch durch den Psalm ganz besonders jetzt eben am Start von dem 2020 ermutigen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der allmächtige Gott bist. Du bist absolut souverän. Du bist vertrauenswürdig. Zu keiner Sekunde ist dir das Geschick von uns und von der Welt aus der Hand geglitten. Du bist absolut souverän. Und ich danke dir dafür, dass wir uns in deinen Händen geborgen wissen dürfen. Egal was kommt, Freudiges, Schönes oder Schweres. Wir sind in deiner Hand und du machst alles wohl. Herr Jesus, ich bete auch, dass du uns hilfst, diese 7 Hilfestellungen, die dein Wort uns gibt, auch im 2020 zu berücksichtigen und zu lernen und Menschen zu werden nach deinem Herz, so wie du dir das vorstellst. Ich bitte dich, nimm du uns an der Hand und führe du uns dorthin. Amen.